Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die NBA macht keine Pause. Natürlich macht sie keine Pause. In 3 Wochen gehen die Playoffs los. Und da müssen noch einige Spiele gespielt werden, die nicht immer unbedingt von entscheidender Bedeutung sind, aber die durchaus noch für die Playoffs Auswirkungen haben können. Und natürlich sprechen wir über die 6 Spiele der letzten Nacht. Und das tue ich jetzt mit unserem Moderator der Sendung Triple Double mit Felix Amran. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Wir haben ein Spiel des Tages bzw. ein Spiel der Nacht und das war ein ganz knappes Spiel, aber die Houston Rockets bleiben mal wieder die Sieger. Sie gewinnen ganz knapp gegen die Detroit Pistons zu Hause.
Ja, nach Overtime gewinnen sie erst 100-96 ging es am Ende aus und das in einem Spiel, das überhaupt nicht typisch ist für die Houston Rockets. 100 Punkte sagen es im Prinzip schon, das Spiel, das wurde nicht unbedingt in der Offense gewonnen und das Spiel wurde auch über weite Strecken überhaupt nicht von James Harden beherrscht, wie das sonst so oft der Fall ist. Vielleicht ganz kurz vorweg noch, die Houston Rockets haben heute Nacht auf Chris Paul verzichten müssen, der hatte eine leichte Verletzung, aber Mike D'Antoni hat schon Entwarnung gegeben, das ist mehr Vorsichtsmaßnahme als alles andere gewesen, du hast es ja angesprochen, in 3 Wochen gehen die Playoffs los und da wird man ihn sicherlich brauchen. Wie gesagt, das Spiel heute Nacht dann eben vor allem von Defense geprägt, das lag zum einen daran, dass Houston einfach offensiv überhaupt keinen Touch fand. Sie nahmen wie immer sehr, sehr viele Dreier, trafen allerdings sehr wenige davon. 12 von 51 waren es dann am Ende. Bezeichnet, James Harden warf 8-mal aus der Distanz, traf keinen einzigen davon. Und so ging es ihm nicht unbedingt alleine. Also das war insgesamt eine sehr, sehr schwache Leistung von Downtown. Die Detroit Pistons wussten das dann für sich zu nutzen, konnten so über weite Strecken der ersten Halbzeit das Spiel anführen und letzten Endes dann auch mit 2 Punkten Führung in die Halbzeit reingehen, angeführt vor allen Dingen von Blake Griffin, der am Ende dann das Triple-Double aufweisen konnte, 21 Punkte, 10 Rebounds und Assists von ihm. Und dann ja, schlugen die Houston Rockets so ein bisschen zurück, konnten sich im dritten Viertel zunächst mal ganz leicht absetzen, aber das Spiel blieb sehr, sehr eng. Und so ging dann Houston auch lediglich mit 3 Punkten in den Schlussabschnitt hinein, konnte da dann das erste Mal die Lücke wirklich so ein Stück weit aufmachen, konnte dann 2-mal letzten Endes sich kleinere Vorsprünge herausspielen, führten dann mit 8 beziehungsweise später dann mit 9 Punkten, bevor die Detroit Pistons ins Spiel zurückkamen, ihrerseits den kleinen Lauf hinlegten und dann sogar selber die Führung übernahmen, kurz vor Ende dann mit 2 Punkten führten. Aber da waren eben noch 90 Sekunden zu spielen. Und dann ging PJ Tucker mit 30 Sekunden auf der Uhr Richtung Korb. Andrew Drummond bekommt das Goaltending gepfiffen und so steht's 88-88. Blake Griffin bekommt den Ball noch einmal, verpasst allerdings den Korb. Immer noch 9 Sekunden dann auf der Uhr. James Harden mit dem möglichen Game-Winner. Allerdings geht sein Jumpshot dann ebenfalls daneben. Und so ging's eben in die Overtime. Und dann passierte das, was eben so oft im Sport passiert. Wenn du einen Superstar an deinen Reihen hast, dann ist es völlig egal, was der über weite Strecken des Spiels gemacht hat, weil es dann eben, ja, wenn es drauf ankommt, wie von alleine läuft, und das war bei James Harden heute Nacht der Fall, 12-8 gewinnen die Houston Rockets die Overtime gegen Detroit, und von diesen 12 Punkten, die die Rockets in der Zeit auflegten, machte James Harden 10. Und das war dann irgendwie bezeichnend, war dann in vielerlei Hinsicht auf dem Scoreboard zu finden, zog zunächst zum Korb, machte da die ersten 2 Punkte, auf der anderen Seite klich dann Drummond aus, dann machte er das 3-Punkt-Spiel rein letzten Endes und dann ging er nochmal die Freiwurflinie. Es hätte dann gar nicht nochmal ein bisschen spannender werden müssen, er ließ dann auch noch 2 Freiwürfe hinten raus liegen, aber letzten Endes gewinnen die Houston Rockets das dann in der Overtime sehr, sehr souverän, weil ja sie letzten Endes dann auf 98-90 schon gestellt hatten und ja letzten Endes da Detroit dann eben nicht mehr so richtig zurückkommen konnte. Aber wie gesagt, James Harden über im Prinzip 48 Minuten komplett abgemeldet, traf lediglich 2 seiner ersten 16 Würfe und in der Overtime, da trifft er dann 2 aus dem Feld bei 4 Versuchen, geht gut an die Freiwurflinie und führt sein Team so letzten Endes zum Sieg. 21 Punkte hatte er am Ende, dazu 8 Rebounds, 5 Assists, war damit auch nicht Topscorer. Der war Eric Gordon mit 22 Punkten. Das wusste dann auch Mike D'Antoni letzten Endes zu würdigen, denn er hat dann nach dem Spiel gesagt, dass eben er es gewesen ist, der sie über große Strecken im Spiel gehalten hat und so letzten Endes dann die Overtime erst ermöglichte. PJ Tucker und Clint Capela beide noch mit 10 Punkten und von der Bank kommt Joe Johnson mit der zweistelligen Punktausbeute. Capela außerdem noch mit 14 Rebounds, also das Double-Double bei ihm. Ich hatte es angesprochen, 12 von 51 Distanzwürfen gingen am Ende nur rein. Also wirklich eine sehr, sehr schwache Quote. Eine sehr schwache Quote allgemein von den Houston Rockets. Und so war es dann eben, ich hatte es schon mal angesprochen, Defense, die das Spiel gewinnen musste. Und das gelang ihnen wirklich herausragend. Sie ließen zwar insgesamt 42% und damit mehr aus dem Feld zu, als es ihnen selber gelang, aber sie hielten die Detroit Pistons eben downtown richtig, richtig gut in Schach. Die trafen lediglich 6 ihrer 38 Würfe, also keine 20%, 15,8 um genau zu sein. Und Stan Van Gundy, der Head Coach der Detroit Pistons, der meinte nach dem Spiel, we couldn't make a shot, also wir konnten schlicht und ergreifend keine Würfe treffen. Und das lag vor allen Dingen daran, dass sie unfassbare Defense gespielt haben. Und James Harden hat dann auch nochmal gesagt, wir haben gelernt, dass man Spiele nicht nur auf eine Art und Weise gewinnen kann. Die Houston Rockets haben das schon ein paar Mal in dieser Saison gezeigt. Das ist ja tatsächlich beeindruckend, dass sie auch Defense können bei den Pistons. Ja, insgesamt dann ja nicht viel zu holen. Es passt so ein bisschen zu dem Trend der letzten Wochen. Sie wollten den Angriff auf die Playoffs mit Blake Griffin starten. Stattdessen dümpeln sie da jetzt auf Platz 9 rum, haben eine Bilanz von 32-40, steuern also auf eine negative Saisonbilanz zu. Und da helfen dann eben auch Triple-Doubles von Griffin nicht. Da helfen auch gute Leistungen wie die von Andrew Drummond heute Nacht nicht. 17 Punkte, 20 Rebounds von ihm. Und ja, letzten Endes fehlt es, glaube ich, dem Kader einfach so ein Stück weit an Tiefe bei den Detroit Pistons. Ish Smith und Luke Kennard durchaus mit guten Leistungen von der Bank, aber das waren dann eben zwei Spieler von überhaupt nur vier, die zum Einsatz kamen. Sehr, sehr enge Rotation bei den Detroit Pistons. Und so kannst du gegen das aktuell beste Team der Liga einfach nicht gewinnen. Die Houston Rockets übrigens jetzt mit der selben Anzahl an Siegen wie das Meisterschaftsteam 1994, also sie steuern auf den Franchise-Rekord zu. Damals sind sie übrigens nur Zweiter im Westen geworden und das hat dann zur Meisterschaft am Ende gelangt. Mal gucken, wo es diese Saison dann hingeht.
Hakeem Olajuwon wird das sicherlich mit Interesse verfolgen, was die Houston Rockets in dieser Saison machen. Die New Orleans Pelicans und die Los Angeles Lakers haben auch ein ganz enges Spiel gestern letzte Nacht gehabt. Das ist unser zweites Spiel der Nacht quasi. Die Pelicans behielten die Oberhand, haben jetzt noch 9 Spiele vor sich, 3,5 Spiele Vorsprung. Das sollte doch klappen mit der Playoff-Teilnahme, auch ohne DeMarcus Cousins.
Ja, ich würde mich da mittlerweile doch recht weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das funktioniert. Denn Anthony Davis ist derart dominant und man hat so ein bisschen den Eindruck, er hat in diesen Russell Westbrook-Modus geschaltet, nachdem der auf Kevin Durant verzichten musste. Jetzt zeige ich es allen aber so richtig. Und die New Orleans Pelicans stehen jetzt auf Platz 4, haben aktuell sogar den Heimvorteil, haben damit die Oklahoma City Thunder eben um jenen Russell Westbrook überholt und haben jetzt das erste Mal seit, ich glaube, 2010, 2011 eine positive Bilanz. Da haben sie übrigens das letzte Mal an den Playoffs teilgenommen. Und ja, Anthony Davis ist der eine, der heute Nacht zu würdigen ist auf Seiten der Pelicans. Der andere ist Rajon Rondo. Und der wirkte so ein bisschen, als hätte er da eine Privatfeder auszutragen und hat dann nach dem Spiel auch keine Fernsehinterviews gegeben. Aber Anthony Davis meinte nur, es wirkte so ein bisschen, als wäre er extra motiviert gewesen. Warum? Weil auf der anderen Seite in Purple und Gold Isaiah Thomas das Trikot natürlich trug. Und da ist noch nicht so ganz alles aus der Welt geschafft und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Heute Nacht auf jeden Fall Rajon Rondo, insbesondere im vierten Viertel, und das Spiel war ja durchaus eng, stand auf der Kippe derjenige, der das Team geführt hat und nicht Anthony Davis. Die letzten, den Großteil der letzten Punkte machte eben Rondo, konnte letzten Endes dann dieses 11-Punkte-Defizit, mit dem sie in das vierte Viertel hineingegangen sind, umbiegen, natürlich nicht alleine, aber dann am Ende war er derjenige, der sie da in Führung brachte mit 126-125. Da waren noch 2 Minuten auf der Uhr. Die Lakers kamen nicht mehr aufs Scoreboard. Anthony Davis machte noch 2 Freiwürfe, ganz, ganz spät, 4,6 Sekunden auf der Uhr und schnappte sich dann auch noch einen Steal. Also das lief dann hinten raus ja wirklich perfekt quasi für die Pelicans. Und Rajon Rondo insgesamt in diesem vierten Viertel nicht nur in den Schlussminuten oder in den Schlusssekunden dann zur Stelle, sondern überhaupt sehr, sehr dominant, hat 4 Assists verteilt, hat 10 Punkte aufgelegt in diesen letzten 12 Minuten. Na, das war schon tatsächlich ein bisschen wie der Rondo aus alten Tagen. Das haben wir in den letzten ein, zwei Tagen jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber er scheint sich vor den Playoffs ja immer besser mit Anthony Davis abzustimmen. Heute Nacht dann eben 24 Punkte von ihm, 10 Assists, das war durchaus anständig. Und bei Anthony Davis, da war es auch sehr anständig, 33 Punkte, 9 Rebounds von ihm. Und diese 33 Punkte, genauso wie die 24 von Rondo, die kamen größtenteils in der Zone zustande. Und da haben die Pelicans den Lakers wirklich richtig den Arsch versohlt. Anders kann man es nicht sagen. 80-48 ging dieses Duell aus. Und so konnten die Pelicans dann eben auch darüber hinwegtäuschen, dass sie eine komplette Off-Night von Downtown hatten. Da trafen sie nämlich lediglich ein Viertel ihrer Würfe, während die Lakers ihrerseits über 40% von dort trafen. Und apropos Lakers und ja Treffen, dann müssen wir natürlich über Lonzo Ball sprechen, denn sie hatten zwar eine Bilanz von 17 aus 39 von Downtown. Lonzo Ball seinerseits hatte allerdings nur einen von 12 Dreiern getroffen. Und das war wirklich haarsträubend. Insbesondere, da Lonzo Ball von den letzten 4 Würfen der Lakers 3 Stück bekam und alle von Downtown nahm. Es ist natürlich irgendwie schon lobenswert, dass man diesem Rookie in der aktuellen Wurfkrise, in der er sich befindet, und anders kann man das einfach nicht bezeichnen, er hat jetzt in den letzten 7 Spielen maximal einen Dreier getroffen und ist... Er hat eine Bilanz von 7 aus 48 in diesen Spielen. Also das ist eine handfeste Wurfkrise, in der er sich befindet, dass man ihm trotzdem vertraut und sagt, okay, komm Junge, ist nicht so schlimm, wenn wir das Spiel verlieren. Hier, nimm den Ball. Aber wenn du so eng dran bist, weiß ich nicht, ob das dann ja tatsächlich vielleicht auch der allerbeste Plan ist. Am Ende steht Lonzo Ball nicht nur bei 1 von 12 von Downtown, sondern eben auch nur bei 6 Punkten, hat allerdings 9 Assists verteilt, sich 13 Rebounds gekrallt. Und diese Frage, warum man ihm den Ball gegeben hat, wirft eben umso mehr ja Fragezeichen auf, weil Kentavious Caldwell-Pope eine richtig starke Nacht hatte. Der traf nämlich im Gegensatz zu Ball 8 von 11 Dreierversuchen, war dann am Ende mit 28 Punkten Topscorer der Lakers und bekam hinten raus aber überhaupt keine Würfe mehr. Sie haben ihn ein Stück weit dann versucht noch zu finden, als sie gemerkt haben, dass es bei Ball überhaupt nicht lief, aber da haben die Pelicans dann schlicht und ergreifend auch gut verteidigt. Der Steal, den sich Anthony Davis in den Schlusssekunden schnappte, der war nämlich ein Passversuch auf Caldwell Pope. Auf der anderen Seite gab es auch noch einige andere Lakers, die heiß waren. Julius Randle, Kyle Kuzma, Brook Lopez, allesamt sehr, sehr gut drauf. 23 beziehungsweise 22 Punkte von ihnen. Randle dazu noch mit 10 Rebounds. Also es war schon keine so schlechte Leistung der Lakers. Aber hinten raus, da fehlte vielleicht ein bisschen das Fortune, da fehlte vielleicht auch ein Stück weit der Superstar. Da fehlte vielleicht auch ein Isaiah Thomas in einer besseren Form, denn der bekam zwar 26 Minuten von der Bank, konnte auch 15 Punkte beisteuern, aber war jetzt nicht so der ganz große X-Faktor, den sie vielleicht heute noch gebraucht hätten. Aber die Los Angeles Lakers, man hat den Eindruck, befinden sich auf einem richtigen Weg seit der Trade-Deadline. Und ja, vor ein paar Wochen hätten sie das Spiel wahrscheinlich krachend verloren, um ehrlich zu sein. Und von daher passt es schon. Sehr, sehr enge Rotation übrigens bei den Lakers, die nur 3 Bankspieler zum Einsatz brachten. Und das war bei den Pelicans doch ein ganzes Stück anders. Da waren es nämlich derer 6. Und so war es vielleicht hinten raus auch einfach so ein bisschen fehlender Konzentration geschuldet. Caldwell Pope, Kuzma, Ball spielten 43 beziehungsweise 44 von überhaupt ja nur möglichen 48 Minuten. Womöglich war das dann auch ein bisschen zu viel für die doch noch ja nach wie vor sehr, sehr junge Mannschaft.
Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir haben noch 4 Spiele, die wir besprechen wollen. Einmal das Spiel der Charlotte Hornets gegen die Memphis Grizzlies. Jeder weiß, dass die Memphis Grizzlies tanken. Und wer das bislang noch nicht wusste, dem haben die Memphis Grizzlies letzte Nacht nochmal klargemacht, ja, wir wollen hier keine Spiele mehr gewinnen. Wir möchten gerne den Nummer 1 Pick, beziehungsweise wir möchten die besten Chancen auf den Nummer 1 Pick im Draft haben. Die Memphis Grizzlies haben nach verachtenswerter Leistung beinahe mit 79-140 bei den Charlotte Hornets verloren. Sie haben nach 3 Vierteln schon mit 50 Punkten verloren, haben zurückgelegen, haben insgesamt mit 61 Punkten verloren. Noch nie haben die Charlotte Hornets ein Spiel so hoch gewonnen. 7 Punkte ist es nur vorbei an der höchsten Niederlage überhaupt in der NBA. Und die Memphis Grizzlies haben letzte Nacht keine Werbung für sich gemacht für die nächsten Jahre, sondern einfach nur das Spiel ausgesessen. Das war die gute Gelegenheit für die Charlotte Hornets Spieler, hier mal ein bisschen was für die eigenen Statistiken zu tun. Und wer hat das gemacht? Am besten Kemba Walker. Er hat insgesamt 28 Minuten gespielt und hat dabei 46 Punkte aufgelegt. 13 von 18 aus dem Feld und er hat einen Franchise-Rekord für die Charlotte Hornets aufgestellt. 10 Dreier getroffen, 10 von 14 Versuchen, 10 von 10 Freiwürfen hat er dann auch noch versenkt. Also insgesamt 46 Punkte für ihn. 15 Punkte gab es von Marvin Williams noch, 15 Punkte auch von Dwayne Bacon, 14 Punkte von Frank Kaminsky. Dwight Howard war nicht mit dem Team. Er war nach dem 16. technischen Foul für ein Spiel suspendiert. Das hat den Charlotte Hornets aber überhaupt nichts ausgemacht. Wie gesagt, am Ende steht dieser unglaublich hohe Sieg gegen die Memphis Grizzlies. Da möchte ich eigentlich fast gar nicht auf die Statistiken zu sprechen kommen. Wayne Selden hat 18 Punkte gemacht von der Bank, 16 Punkte noch von Tyreke Evans, 12 von Jarrell Martin. Ansonsten war das gar nichts. Wir müssen den Mantel des Schweigens über dieses Spiel legen. Die Charlotte Hornets haben jetzt allerdings in der Eastern Conference noch 6 Spiele Rückstand auf die Playoffs. Das wird auch für sie nichts bringen. Sie werden ausscheiden aus diesem Playoff-Rennen, aber sie haben letzte Nacht nochmal einen richtig hohen Sieg rausgeholt und Kemba Walker war, wie gesagt, der Mann des Abends.
Die Philadelphia 76ers gewinnen mit 20 Punkten Unterschied, was ja quasi nichts ist, verglichen mit den Charlotte Hornets gegen die Orlando Magic und konnten sich's dabei aber erneut erlauben, und das jetzt schon zum zweiten Mal in Folge, im vierten Viertel all ihre Starter einfach auf die Bank zu setzen, denn auch die Orlando Magic machten jetzt nicht so richtig viel Werbung für sich. Die Philadelphia 76ers führten nach 3 Vierteln bereits mit 95-65, also 30 Punkte Unterschied, nachdem die Charlotte Hornets zwischenzeitlich wirklich eine Durststrecke sondersgleichen in diesem Viertel erlebten und so dann von den Philadelphia 76ers phasenweise wirklich hergespielt wurden. Angeführt einmal mehr von Ben Simmons, der Rookie, diese Nacht dann mit der Chance aufs Triple-Double, aber dadurch, dass ihm dann so ein bisschen die Spielzeit wie allen anderen beschnitten wurde, reichte es nicht. 11 Rebounds, 10 Assists hatte er, es hätten noch 4 Punkte gefehlt, dann wäre es das nächste Triple-Double und damit das 10. in seiner Rookie-Saison geworden. Sollte nicht sein, der Einzige, der überhaupt eine zweistellige Triple-Double-Zahl in seiner Rookie-Saison schaffte, war Oscar Robertson und das war 1960, 61, 26 waren es an der Zahl. Den Rekord wird er auf keinen Fall mehr brechen, aber Platz 2, der ist ihm ja schon sicher. Unterstützung natürlich dann einmal mehr von Joel Embiid, der heute Nacht 17 Punkte auflegte und damit zweitbester Scorer seines Teams war. Bester war Ersan Ilyasova, von der Bank kommt mit 18 Punkten und insgesamt dann eine sehr, sehr ausgeglichene Leistung der 76ers, bei denen noch 3 weitere Spieler im zweistelligen Punktbereich waren, bei denen jeder aufs Scoreboard kam und bei denen wirklich die Bank komplett zum Einsatz gekommen ist. Wenig überraschend, wie gesagt, da im vierten Viertel die Starter allesamt draußen saßen. Gute Quoten auch von den 76ers, wenig überraschend angesichts des deutlichen Ergebnisses. Und bei den Orlando Magic, da war es so, dass schlicht und ergreifend niemand so richtig irgendwie Offense anführen konnte. Am Ende, da war es Rodney Purvis und der ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, der Topscorer eines NBA-Teams zu sein. 19 Punkte machte der in 22 Minuten, die größtenteils dann natürlich in der Garbage-Time hinten raus. In der Starting Five, da konnte keiner so wirklich glänzen. Weder Vucevic noch Gordon konnten das Team anführen. Beide mit großen Wurfproblemen hatten dann am Ende 7 beziehungsweise 10 Punkte. Aaron Gordon wenigstens noch mit dem Double-Double 11 Rebounds sich geschnappt. Aber auch da sollte man wahrscheinlich besser den Mantel des Schweigens darüber hüllen. Die Philadelphia 76ers beenden das Spiel, wie gesagt, dann mit im Schongang und stehen jetzt bei 41-30, haben also beinahe die positive Bilanz perfekt gemacht und das wird sie sicherlich freuen, denn das ist in den letzten Jahren ja sehr, sehr selten der Fall gewesen. Die Philadelphia 76ers gewinnen die Serie über die Saison gesehen mit 3-0 und das im letzten Spiel wirklich ohne jede Probleme.
Die Utah Jazz gewinnen bei den Dallas Mavericks mit 119-112 und die Utah Jazz kämpfen ja noch um den Playoff-Platz. Sie haben das letzte Spiel hatten sie ja noch verloren. Dieses Spiel haben sie jetzt gewonnen bei den Dallas Mavericks und bleiben nach wie vor in der Innenbahn um den Kampf um den letzten Playoff-Platz. Im Moment sind sie mit 41-31 auf Platz 8, aber sie haben nur anderthalb Spiele Rückstand, zum Beispiel auf Platz 4 auf die New Orleans Pelicans. Also das kann noch eine ganz, ganz enge Geschichte werden. In Dallas konnte die komplette Starting Five überzeugen. 26 Punkte natürlich mal wieder von Super-Rookie Donovan Mitchell. 22 Punkte allerdings auch von Ricky Rubio. Also das Backcourt der Utah Jazz konnte unglaublich gut überzeugen. Dazu gab es dann von Joe Ingles noch 18 Punkte und 10 Assists, 19 Punkte von Derek Favors und 11 Punkte von Rudy Gobert. Dazu gab es von der Bank von Jay Crowder noch 11 Punkte. Also die Starting Six quasi inklusive Jay Crowder hat hier wirklich sehr, sehr stark gespielt. Bei den Dallas Mavericks, der Dirk Nowitzki mit einer eher schwachen Leistung. 4 Punkte nur für ihn in knapp 25 Minuten. Möchte er an Will Chamberlain vorbei und möchte er das vor LeBron James tun, dann sollte er sich solche einen Ausfall nicht häufig leisten. Aber ich glaube, es geht ihm jetzt gar nicht mehr darum, vor LeBron James an Will Chamberlain vorbeizukommen, sondern überhaupt an Will Chamberlain vorbeizukommen. 23 Punkte gab es von J.J. Barrea, 20 Punkte noch von Yogi Ferrell, auch hier ein starker Backcourt. Dazu gab es noch 21 Punkte von Harrison Barnes, aber insgesamt war das wieder eine relativ schwache Leistung. Auch die Dallas Mavericks relativ vorne dabei, um einen Kampf um den ersten Draftpick dann beim Draft, den es nach der Saison geben wird. Also auch sie werden nicht so richtig viel Wert darauf legen, diese Spiele zu gewinnen. Für Utah war es ein wichtiger Sieg im Kampf um die Playoffs, um den letzten Playoff-Platz.
Und hinten raus gibt's noch ein bisschen mehr Tanking. Die Atlanta Hawks verlieren gegen die Sacramento Kings mit 90-105. Die Atlanta Hawks bis jetzt ja 21 Spiele gewonnen. Die Sacramento Kings hatten vor diesem Sieg 23 Spiele gewonnen. Also wir bewegen uns viel im Tabellenkeller. Aber dieses Spiel, das muss man leider sagen, wurde überschattet von Protesten außerhalb des Stadions. Die hatten überhaupt nichts mit dem Sport zu tun, sondern mit Protesten, weil ein junger, farbiger Mann in Sacramento erschossen wurde am Wochenende und das gestern dann herauskam. So konnten dann nur 2000 Zuschauer überhaupt das Spiel verfolgen. Es stand sogar im Raum, dass das Spiel überhaupt nicht angepfiffen wird, dass es vertagt wird. Aber letzten Endes fand es dann statt. Es gab auch das ein oder andere Statement dann im Anschluss an das Spiel. Mike Budenholzer beispielsweise sagt, Basketball was secondary tonight. Und damit ist im Prinzip die Geschichte dieses Spiels auch schon fast erzählt, denn sportlich war das ja ein großer Satz mit X. Dennis Schröder bekam eine Pause, was dann auch schon so ein bisschen darauf hindeutet, was die Atlanta Hawks nämlich vorhaben. Und das ist irgendwie auch eben diesen Nummer 1 Pick zu bekommen, auch wenn sie 2 Spiele jetzt schon mehr gewonnen haben als Phoenix und die Memphis Grizzlies. Atlanta war nicht gerade souverän heute Nacht. 1/3 aller Dreier ging rein. Ungefähr 40% aus dem Feld ging rein. Am Ende war der beste Scorer Isaiah Tyler mit 18 Punkten. Der hingegen, der traf sehr gut, bekam auch noch so ein bisschen Unterstützung von Damian Lee und von Dwayne Dedman, die beide 13 Punkte auflegten. Und bei den Sacramento Kings, da war am Ende Josh Jackson im besten Spiel seiner noch jungen Karriere derjenige, der den Sieg unter Dach und Fach brachte. 20 Punkte von ihm, nur einer seiner 8 Versuche ging daneben. Und die Sacramento Kings haben vor allen Dingen das Geschehen von der Bank aus bestimmt. 59 Punkte machte die Bank der Sacramento Kings, 31 machten die Atlanta Hawks nur in diesem Spiel. Also der Großteil des Scorings von der Secondary der Kings, angeführt dann unter anderem von Buddy Hield, der ja in den letzten Tagen, Wochen schon gut drauf war, aber auch von Frank Mason, von Kostas Koufos. Und die allesamt ja deutlich im zweistelligen Bereich, 16 beziehungsweise 14 Punkte. Koufos sogar noch mit dem Double-Double, 11 Rebounds. Die Sacramento Kings treffen heute Nacht mal ihre Würfe wirklich souverän und die Atlanta Hawks tun eben genau das nicht. Aber ich hatte es angesprochen, das Spiel wird überschattet von Protesten außerhalb des Stadions. Und manchmal ist Basketball dann eben doch secondary.
Wir haben 6 Spiele der NBA in der letzten Nacht erlebt. Das war Felix Amrain, unser Moderator des NBA Talks Triple Double, das es jede Woche Mitte der Woche gibt. Danke, Felix.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.